NDR Info. Echo des Tages.
Well, I think it's especially important because the country is so divided.
Das Land ist gespalten und genau deshalb ist die Wahl so wichtig. Diese Frau in New York steht in einer Schlange vor dem Wahllokal und spricht von der wichtigsten Entscheidung in ihrem Leben. Die Wahllokale in den USA haben geöffnet und wir berichten gleich darüber hier im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am Mikrofon ist Tim Krohn. Ich wünsche einen schönen guten Abend. Bevor wir gleich ausführlich über die Präsidentschaftswahlen in den USA sprechen, schauen wir nun aber erstmal nach Wien. 4 offenbar völlig willkürlich ermordete Passanten, darunter auch eine Deutsche, mehr als ein Dutzend zum Teil schwer Verletzte verteilt auf gleich 6 Tatorte mitten in der Stadt, ein erschossener mutmaßlicher IS-Sympathisant als Täter und eine hektische Fahndung nach möglichen Komplizen oder Hintermännern. All das, was sich in den letzten 24 Stunden in Wien getan hat, macht fassungslos. Und die Gefahr scheint auch jetzt noch nicht vorüber. So etwas hat die österreichische Hauptstadt in seiner jüngeren Geschichte noch nicht erlebt. Andrea Beer berichtet.
Um 12 Uhr gab es eine Schweigeminute und die Pummerin im Stephansdom, sie begleitete das Innehalten der Menschen in Wien. Die Fahnen wehen auf Halbmast und es gibt 3 Tage Staatstrauer. Am Mittag legten die Staats- und Regierungsspitzen sowie Vertreter von Parlament, Parteien und Fraktionen Kränze nieder. Am Schwedenplatz, nahe der wichtigsten Wiener Synagoge, wo der unheilvolle Anschlag am Montagabend seinen Ausgang genommen hatte. Mit dabei Bundespräsident Alexander Van der Bellen.
Es lebe die Freiheit, es lebe unsere Republik Österreich, es lebe unser gemeinsames, friedliches Europa.
Am Tag 1 nach dem Anschlag blieb die Wiener Innenstadt weiter gesperrt. Viele Menschen blieben zu Hause und aufgrund des ersten Tags des neuen Teil-Lockdowns waren auch Kaffeehäuser oder Lokale zu. Wenig los also in der Innenstadt. Doch wer unterwegs war, kannte nur ein Thema.
Schauergefühl, sowas haben wir da eigentlich noch nicht erlebt. Also wir haben schon echt Angst gehabt, ein bisschen.
Es hat uns sehr schockiert. Ich selber habe mich und fühle mich jetzt auch durch die Polizeieinsätze eigentlich sicher in Österreich. Ich hätte es persönlich nie geglaubt, dass sowas passieren würde hier bei uns in Wien.
So dieser junge Wiener mit Kippa. Bundeskanzler Sebastian Kurz hob hervor, man werde Täter und Hintermänner der gerechten Strafe zuführen. Österreich lasse sich nicht spalten. Der Feind sei keine bestimmte Religionsgemeinschaft, betonte er.
Die gestrige Nacht wird auf tragische Weise in unsere Geschichte eingehen, als eine Nacht, in der einige unserer Mitmenschen einen brutalen Anschlag zum Opfer fielen. Einem Anschlag, der in Wahrheit uns allen gegolten hat.
Abgesehen vom Attentäter starben 4 Menschen und insgesamt 22 wurden verletzt, so Innenminister Karl Nehammer. 7 mehr als bisher bekannt. Der Grund, Verletzte in unterschiedlichen Krankenhäusern hätten zuerst zugeordnet werden müssen. Bisher gab es 18 Hausdurchsuchungen in Wien und Niederösterreich sowie 14 Festnahmen, nach denen die Befragungen laufen. Auch in Linz gab es eine Hausdurchsuchung und mindestens eine Festnahme. Direkt nach der Tat luden Privatleute nach Aufforderung der Polizei insgesamt 20.000 Videos rund um den Anschlag hoch. Das Sichten ergab bisher keine Erkenntnisse über einen zweiten Täter. Die Hinweise würden sich verdichten, dass nur einer an der Tat beteiligt sein könnte. Doch nach wie vor gilt in Wien die höchste Sicherheitsstufe.
Wut, Bestürzung und Trauer in Österreich. Aber auch das wurde heute sehr deutlich. Unseren Hass werdet ihr nicht bekommen. So hat es an diesem Mittag der Wiener Kardinal Christoph Schönborn formuliert in einem Trauergottesdienst im Stephansdom, der ja auch nur ein paar hundert Meter von den Tatorten entfernt liegt. Weltweit ist die Anteilnahme groß und die Sorge wächst, dass die Aktivitäten gefährlicher Islamisten in Europa wieder zunehmen könnten. Übrigens auch die bundesweit größte Islamorganisation DITIB hat heute sehr eindeutige Worte gewählt. Die Terroristen und ihre Sympathisanten seien eine verachtenswerte Gruppe gescheiterter Individuen, heißt es da. Wir gewähren denen keinen Millimeter. Die Bundesregierung äußerte sich ähnlich.
Bundespräsident Steinmeier verurteilte den Anschlag. An seinen österreichischen Kollegen Van der Bellen schrieb er, wir werden vor der Gewalt und vor dem Hass nicht zurückweichen. Bundeskanzlerin Merkel sagte, der islamistische Terror sei ein gemeinsamer Feind. Der Kampf gegen die Mörder und ihre Anstifter sei ein gemeinsamer Kampf. Außenminister Maas rief dazu auf, sich Hass und Terror entgegenzustellen.
Islamistischer Terror ist ein Feind unserer freien Gesellschaften. Wir blicken wirklich im Schock, aber auch in großer Solidarität nach Wien. Wir müssen uns gemeinsam diesem Hass und diesem Terror entgegenstellen. Er darf und er wird auch unsere Gesellschaften nicht spalten. Davon bin ich fest überzeugt.
Soweit also die Worte des Bundesaußenministers. Heiko Maas ist davon überzeugt, dass der Terror unsere Gesellschaften nicht spalten wird. Aber erst Frankreich, Nizza, Paris und jetzt Österreich. Ist der islamistische Terror wieder auf dem Vormarsch oder kommt das einem nur so vor, weil eben der eine dem anderen Täter nachahmen will? Ich habe darüber kurz vor dieser Sendung mit Michael Götschenberg gesprochen, dem Terrorismusexperten der ARD. Und ich wollte von ihm erst mal wissen, was er denn mittlerweile über den Täter von Wien herausgefunden hat.
Ja, der Mann war 20 Jahre alt, hatte die österreichische und die nordmazedonische Staatsangehörigkeit, war für die Sicherheitsbehörden alles andere als ein Unbekannter, war tatsächlich verurteilt worden in Österreich, weil er zum IS ausreisen, sich dem IS anschließen wollte und ist dann nach Jugendstrafrecht verurteilt worden, kam dann im Dezember vergangenen Jahres aus der Haft heraus nach einer relativ kurzen Haftzeit und hat dann tatsächlich in der vergangenen Nacht eben diesen schrecklichen Anschlag verübt.
Nun hat einer seiner früheren Anwälte vorhin gesagt, dass dieser junge Mann seinen Platz im Leben gesucht hätte und dann wohl an die falschen Freunde geraten sei. Sagen Sie, wie gefährlich ist dieses islamistische Umfeld in Wien?
Ja, prinzipiell ist das immer das Problem, wenn junge Menschen in die Fänge von Extremisten geraten, dass sie sozusagen die falschen Freunde finden. Und das ist bei Islamisten im Übrigen nicht wesentlich anders als bei Rechtsextremisten auch. Die sind auf der Suche nach Orientierung, nach einem Wertefundament, haben häufig in ihrer Biografie Brüche erlebt, die dann tatsächlich eben diese Sehnsucht nach Stabilität befördert haben. Da sind Radikalisierungsverläufe allerdings auch ganz individuell. Prinzipiell ist es so, dass es eine große radikal-islamistische Szene eben auch in Wien gibt und bei der hat er offenbar Anschluss gefunden.
Nun warnt der Vorsitzende der deutschen Innenministerkonferenz schon vor einer neuen Welle des islamistischen Terrors in Europa. Es hat ja auch diese Anschläge in Nizza und Paris gegeben. Sehen Sie das auch so oder kommt uns das im Prinzip nur so vor?
Also den Eindruck kann man tatsächlich im Moment haben angesichts dieser Häufung von Ereignissen in den vergangenen Wochen, ausgehend von Frankreich, den Anschlag mutmaßlich auch islamistisch in Dresden, wollen wir dabei nicht vergessen, am 4. Oktober eine Messerattacke auf zwei Touristen in der Dresdner Altstadt und jetzt eben als vorläufiger trauriger Höhepunkt dieser brutale Anschlag in Wien. Es sieht nicht danach aus, als sei das in irgendeiner Weise zentral orchestriert. Ich nehme eher an, dass wir es hier mit Personen zu tun haben, die stark getriggert werden durch dieses Thema der Mohammed-Karikaturen, das in Frankreich gerade wieder sehr virulent ist. Und dass es sich hierbei eben um Personen handelt, die seit längerem an dem Punkt waren, dass sie bereit waren, einen Anschlag zu verüben und jetzt eben der Überzeugung sind, dass der Moment für sie gekommen ist.
Heißt also, da schaukelt im Prinzip der eine Islamist den anderen hoch. Wie gefährlich sind solche Einzeltäter?
Das ist ein bisschen so, man spricht auch von Resonanztaten, dass sozusagen ausgehend von einem solchen Anschlag an anderer Stelle jemand meint, jetzt sei auch für ihn der Moment gekommen, zuzuschlagen. Ob wir es hier tatsächlich mit Einzeltätern zu tun haben, wird man jetzt sehen müssen, vor allem mit Blick auf die Ereignisse in Wien. Dort hatten wir es immerhin mit jemandem zu tun, der sich eine Waffe besorgt hatte. Das heißt, es waren definitiv andere Personen auch involviert in die Vorbereitung dieses Anschlags. Das wird jetzt die Stoßrichtung der Ermittlungen vor allem sein, das abzuklären. In den anderen Fällen war die Vorgehensweise wesentlich einfacher. Man hat sich ein Messer besorgt. Das kann jeder. Und solche Taten sind dann eben auch für die Sicherheitsbehörden im Vorfeld eigentlich fast nicht zu erkennen.
Die Terrorgefahr gibt es überall in Europa. Das waren Einschätzungen und Hintergründe mit dem ARD-Terrorismusexperten Michael Götschenberg. Der Terrorangriff auf die österreichische Hauptstadt. Hören Sie dazu heute auch unseren Kommentar. Die Meinung von Clemens Fehrenkotte aus dem ARD-Hörfunkstudio in Wien.
Bestürzung und Verunsicherung sitzen tief in Politik und Bevölkerung. Über einen brutalen und feigen Terroranschlag, wie in Wien und Österreich noch nie erlebt haben. Jahrzehntelang konnte sich das Land zu Recht als Insel der Seligen betrachten, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz diesen Zustand treffend bezeichnete, angesichts von Terroranschlägen in anderen europäischen Staaten. Am Montagabend beendeten die Schüsse auf Menschen, die den letzten Tag vor Beginn der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen draußen im Freien in Restaurants hatten ausklingen lassen wollen, das nahezu kollektive Gefühl der nationalen Unversehrtheit. Deshalb fällt die Erschütterung über den Terroranschlag mitten in Wiens Innenstadt besonders schwer aus. Es war ein Anschlag auf Wien, auf das Herz der Republik Österreich. Die offiziellen Symbole der Anteilnahme, eine dreitägige Staatstrauer, eine landesweite Schweigeminute, Glockengeläut, treffen auf eine verstörte Bevölkerung. Die ersten Reaktionen der österreichischen Politik zeigen, dass sich mit Ausnahme der FPÖ-Rechtspopulisten die Parteien halbwegs um eine gemeinsame Haltung angesichts des erstmaligen Auftauchens islamistischen Terrors im Lande bemühen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der als das mahnend versöhnende Gewissen der Nation zählen darf, schlug den richtigen Ton an, indem er die Werte der Wehrhaftigkeit liberaler, rechtsstaatlicher Demokratien wie der österreichischen ebenso hervorhob, wie die Verpflichtung, zerstörerischen Hass niemals so stark werden zu lassen, wie eine Gesellschaft, die in Frieden, Freiheit und Toleranz leben will.
Die Meinung von Clemens Fehrenkotte. Das war der Kommentar hier im Echo des Tages. Heute Morgen um 6 Uhr Ortszeit öffneten die ersten Wahllokale in den US-Bundesstaaten New York, Virginia und Maine. Und kaum war das passiert, da bildeten sich auch schon die ersten längeren Schlangen. Einer der verrücktesten und einer der wohl wichtigsten Wahlkämpfe der US-Geschichte ist zu Ende.
Will you shut up, man?
Listen, who is on your list, Joe?
We are going to win Arizona. We are going to win Iowa and we are going to win Wisconsin. If Biden wins, China wins.
It's rounding the turn. It's rounding the turn.
Well, it's hard to get any word in with this clown.
Tja, der eine bezeichnet den anderen als Clown und der beschimpft ihn wiederum als einen korrupten Freund der Sozialisten. Willkommen zur US-amerikanischen Präsidentschaftswahl 2020. Donald Trump gegen Joe Biden. Inzwischen sind auch an der Westküste der USA, in Kalifornien zum Beispiel, die Wahllokale geöffnet. Und das dauert nur noch ein paar Stunden, dann haben wir wohl auch schon erste Ergebnisse oder zumindest erste Trends aus den einzelnen Bundesstaaten. Die wirklich wichtigen, die sogenannten Swing States der USA, die werden sich mit dem Zählen der Stimmen aber sicher ein bisschen mehr Zeit nehmen. Denn hier ist es traditionell ja immer schon sehr knapp gewesen zwischen Republikanern und Demokraten. Wenn dann auch noch all die Briefwahlstimmen dazukommen, dann könnte womöglich ein echtes Chaos drohen, too close to call. Schön für die Juristen, aber sicher schlecht für die US-amerikanische Demokratie. Ob die Fernsehsender der USA schon in der kommenden Nacht einen Sieger verkünden können, ist unklar. Katrin Brandt in Washington.
Die ersten Stimmen sind schon ausgezählt im Örtchen Dixville Notch in New Hampshire. Seine Bewohner haben es sich zur Tradition gemacht, schon um Mitternacht abzustimmen und auszuzählen, als erste in den ganzen USA. Das wird die Wahl nicht beeinflussen, denn es waren nur 5 Stimmen, die abgegeben wurden. Aber es könnte Joe Biden freuen, dass sie alle an ihn gingen. Und vor allem, dass darunter auch ein gestandener Republikaner war, der anschließend auf Twitter bekannte, nun für den Demokraten gestimmt zu haben.
I'm a lifelong Republican, voting for Joe Biden for president. I don't agree with him on a lot of issues, but I believe it's time to find what unites us, not what divides us.
Er sei in nicht vielen Dingen einer Meinung mit Biden, sagte Les Otten aus Dixville Notch. Aber er glaube, dass es Zeit sei, herauszufinden, was die Menschen vereine und nicht, was sie trenne. Über 100 Millionen Menschen haben bereits ihre Stimme abgegeben, noch bevor die ersten Wahllokale an der US-Ostküste aufmachten. Das sind über 70% der Stimmen, die vor 4 Jahren abgegeben wurden. 63 dieser über 100 Millionen haben sich für die Briefwahl entschieden. Die übrigen rund 36 Millionen haben ihre Stimme persönlich beim Early Voting abgegeben. Präsident Trump hatte zwar gestern Nacht offiziell seinen letzten Wahlkampfauftritt in Michigan, heute Morgen aber machte er per Telefon beim Sender Fox News weiter und war dort sehr zuversichtlich, dass er die Wahl gewinnen wird.
Tremendous changes have taken place over the last week. We think we're doing very well everywhere.
Es habe sich in der vergangenen Woche unglaublich viel verändert, sagte Trump in Bezug auf die Meinungsumfragen. Er glaube, er stehe überall sehr gut da. Tatsächlich liegt Joe Biden landesweit etwa 10 Prozentpunkte vor Trump. In wichtigen Staaten wie Florida und Pennsylvania hingegen ist es sehr knapp. Auch die Demokraten nutzen den Wahltag, um die letzten unentschlossenen Wähler zu motivieren. Joe Biden ist erneut in Pennsylvania unterwegs. Er stammt aus Scranton.
My name is Joe Biden.
Gretchen Whitmer, die Gouverneurin von Michigan, wiederum rät ihren Landsleuten zum Zwiebellook für die Warteschlangen.
Dress in layers. Our weather can change fast here in Michigan, although it's supposed to be a pretty day today.
Ziehen Sie mehrere Schichten an, sagte sie bei CNN. Das Wetter kann sich hier in Michigan schnell ändern, obwohl es heute warm werden soll. Michigan im Nordosten der USA ist vor 4 Jahren hauchdünn von Donald Trump gewonnen worden. Nun führt Joe Biden in den Umfragen. Gretchen Whitmer, eine Demokratin, macht in ihrem Staat eine optimistische Stimmung aus.
This historic turnout is really a testament to that people are ready for some change.
Diese historische Wahlbeteiligung sei ein wirkliches Zeichen dafür, dass die Menschen bereit für die Veränderung seien, so Whitmer. Die letzten Wahllokale werden nach Mitternacht in Alaska schließen, einem Staat, der verlässlich republikanisch wählt. Joe Biden wird mit seiner Familie und seiner möglichen Vizepräsidentin Kamala Harris zu Hause in Delaware an der Ostküste auf das Wahlergebnis warten. Präsident Trump und seine Familie sind im Weißen Haus.
Tja, wir haben es gehört, eben schon vor dem Tag heute hatten mehr als 100 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme abgegeben. Alleine das zeigt ja schon, wie wichtig diese Wahl tatsächlich ist. Nach deutscher Zeit werden wir wohl so in den frühen Morgenstunden die ersten halbwegs belastbaren Ergebnisse aus diesen besonders umkämpften Bundesstaaten vorliegen haben. Astrid Korall in Brüssel. Auch die EU hätte ja eher eine Heidenangst vor so einer Pattsituation. Also wenn die USA melden müssen, too close to call und niemand weiß, wie es dann überhaupt weitergehen wird. Was macht die EU dann, wenn sich, sagen wir mal, Donald Trump morgen früh zum Sieger erklärt, aber nichts ist wirklich klar? Zähneknirschen gratulieren?
Das wird man abwarten müssen, was die EU dann machen würde, wenn noch nichts wirklich klar ist. Zu früh wird man sich aber auch in Brüssel, denke ich, kaum festlegen wollen. Allerdings besteht in der EU durchaus auch die Sorge, dass vielleicht das ein oder andere Land vorpreschen könnte und damit die EU also nicht als sozusagen geschlossener Akteur auftreten würde. Bei Viktor Orban aus Ungarn weiß man zum Beispiel, dass er ja Sympathien für Donald Trump hegt. Und wie sich also dann diese einzelnen Mitgliedstaaten verhalten, das ist eigentlich die große Frage. Und Jean-Claude Juncker, das ist der ehemalige Kommissionspräsident der EU, der hat in einem Interview hier mit dem ARD-Europa-Studio Brüssel davor gewarnt, Glückwünsche, egal an wen, zu schicken, bevor das Wahlergebnis endgültig feststeht. Sollte nämlich dann doch der andere Präsident werden, werde dieser das nicht vergessen. Und Juncker hat es dann so ausgedrückt, die Vorsicht sei die Mutter der transatlantischen Porzellankiste.
Von all solchen atmosphärischen Spannungen zwischen der EU und einem möglichen Wahlsieger Trump mal abgesehen, wäre Joe Biden denn aus europäischer Sicht inhaltlich wirklich eine bessere Wahl?
Das wäre er ganz sicherlich, denn Joe Biden hat eine andere Einstellung zur EU als Donald Trump. Es hat eine positivere Grundeinstellung, sagt man. Er schätzt den Wert von Multilateralismus, auch von internationalen Verträgen. Und dazu kommt, das Verhältnis Washington-Brüssel könnte wieder von mehr Vertrauen geprägt sein. Auf der anderen Seite macht man sich aber auch keine Illusionen, dass unter Biden jetzt alles anders werden würde. Meinungsverschiedenheiten wird es weiterhin geben. Es gibt wichtige Themen wie zum Beispiel die Handelspolitik, Verteidigungsfragen, auch wenn es um die Gaspipeline Nord Stream 2 geht oder den Umgang mit China. Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen und die bleiben natürlich. Also Experten sagen auch, es wird nicht alles anders, aber der Ton, der würde ein anderer. Joe Biden würde Konflikte sicherlich anders angehen, mehr mit den Europäern auch sprechen. Und von daher wäre er für die EU sicherlich eine bessere Wahl als Donald Trump.
In Brüssel sitzt ja auch das Hauptquartier der NATO. Wie blickt man denn dort auf die anstehende Entscheidung?
Ja, mit genau der gleichen Spannung, wie es auch die EU tut. Auch hier stellt man sich natürlich die Frage, was passiert, wenn Trump wiedergewählt wird und was, wenn Biden neuer Präsident werden würde. Also 4 weitere Jahre Trump könnten, so ist zumindest die Befürchtung bei einigen, auch möglicherweise das Ende der NATO bedeuten. Trump, das wissen wir, der legt keinen großen Wert auf internationale Bündnisse. Er hat in der NATO sogar schon einmal gedroht, sein eigenes Ding zu machen. Joe Biden würde die Allianz wohl eher wieder stärken. Er will den Partnern bei einem Wahlsieg auch sagen, dass sie wieder auf die USA zählen könnten. Allerdings muss man auch sagen, eins würde sich ganz bestimmt nicht ändern. Dessen sind sich auch die NATO-Partner bewusst, dass nämlich auch ein Joe Biden darauf pochen würde, dass sie mehr Geld für Verteidigung ausgeben müssen. Das hat Obama ja auch schon getan. Aber ich denke, unter Biden würde auf jeden Fall wieder mehr Verlässlichkeit in die NATO einziehen als unter Trump.
Das Warten auf das Wahlergebnis in den USA. Vielen Dank, Astrid Korall, für diese Einschätzungen von der NATO und der EU in Brüssel. Das wird, und wir reden jetzt nicht mehr über die Lage in den USA, ein harter November. Eine echte Mammutaufgabe für jeden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der hat heute die Deutschen auf die Einhaltung der vielen neuen Corona-Maßnahmen eingeschworen. Mehr als 15.000 Neuinfektionen wurden heute gemeldet. Das heißt übersetzt, dass sich die Zahl der neuen Corona-Fälle mittlerweile in nur 10 Tagen verdoppelt. Die Gefahr, dass unser Gesundheitssystem nun doch überlastet werden könnte, halten Mediziner und Virologen für durchaus wahrscheinlich. Claudia Plass berichtet aus Berlin.
Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen spricht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von einer entscheidenden Phase. Die Pandemie sei eine Mammutaufgabe für die Regierung, aber auch für jeden Einzelnen in der Gesellschaft. Und noch sei der Höhepunkt dieser Aufgabe nicht erreicht.
Die Lage ist ernst. Es geht um eine nationale Kraftanstrengung. Es geht um eine gemeinsame Kraftanstrengung.
Besonders in einem Bereich erfordere die Pandemie eine Kraftanstrengung, im Gesundheitswesen. Die Zahl der Infizierten steige exponentiell, auch die Zahl derjenigen, die beatmet werden müssten, steige stark. Zu stark, so Spahn. Der Minister dankte erneut den Beschäftigten im Gesundheitswesen. Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, Reinigungspersonal, Labormitarbeiter, sie seien Helden unserer Zeit. Spahn stellte den Krankenhäusern weitere Hilfen in Aussicht.
Wir werden die Krankenhäuser unterstützen, wo wir können. Keine Klinik soll wegen Corona wirtschaftlich benachteiligt sein. Und wir werden mit den Ländern darüber sprechen, wie wir die Kapazitäten noch weiter zielgerichtet besser steuern können.
Vor allem die Lage auf den Intensivstationen könnte schnell kritisch werden. Das betonte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Uwe Janssens. Derzeit seien deutlich mehr Covid-19-Patienten auf den Normalstationen in den Krankenhäusern. Viele von diesen Patienten würden im Verlauf der Krankheit intensivpflichtig. Das Kernproblem derzeit sei aber nicht die Verfügbarkeit der Betten in den Kliniken, sondern fehlendes Pflegepersonal.
Tatsächlich ist das Nadelöhr für die Versorgung der kommenden Wochen die ausreichende Verfügbarkeit von Fachpersonal auf den Intensivstationen.
Krankenhäuser mit hoher Infektionsdynamik, so Janssens, die etwa bereits einen Personalmangel hätten, sollten schnell aus dem Regelbetrieb aussteigen und in einen Notfallbetrieb wechseln. Hier müsse es eine finanzielle Kompensation geben. Die Virologin Melanie Brinkmann, Arbeitsgruppenleiterin des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung, setzt auf bessere Prävention zur Viruseindämmung. Ziel müsse sein, die Intensivbetten gar nicht erst zu füllen. Die Welle müsse gebrochen werden. Mit Blick auf die aktuell beschlossenen Corona-Beschränkungen sagte sie:
Wenn nur 80% mitmachen, ist das schon nicht schlecht. Das ist ja auch das, was wir sehen. Die Bevölkerung geht mit und versteht es auch. Aber noch besser wäre es natürlich, wenn 100% mitmachen. Denn dann dauert dieser ganze Light-Lockdown einfach auch kürzer.
Brinkmann sprach sich auch für Maskentragen und regelmäßiges Lüften in Schulen aus. Lars Schade, Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, warnte, sollte das Infektionsgeschehen so schnell weitergehen wie bislang, könnten zu Weihnachten mehr als 400.000 gemeldete Neuinfektionen pro Tag drohen. Zudem gäbe es Grenzen bei den Corona-Testmöglichkeiten.
Je höher die Fallzahlen, desto schwieriger wird es, alle Personen mit Atemwegsinfektionen zu testen. Um alle Personen mit Erkältungssymptomen zu testen, müssten wir wöchentlich mehr als 3 Millionen Tests durchführen.
Das sei weder möglich noch erforderlich, so Schade. Auch er appellierte an alle, die Corona-Regeln einzuhalten, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Gesucht wird ein neuer CDU-Vorsitzender. Immer noch. Eigentlich sollte der ja schon im Frühling gewählt werden, aber dann kam ja Corona. Der neue Anlauf im Dezember, wieder gescheitert, wieder wegen Corona. Jetzt haben sich die drei Bewerber, Laschet, Röttgen und Merz, auf eine Wahl möglichst im Januar verständigt. Wie genau die dann ablaufen wird, das steht zwar noch in den Sternen, aber ewig warten, bis die Kontaktverbote irgendwann von alleine verschwinden, das geht ja nun auch nicht. Die Junge Union hat sich mittlerweile auf eine Person festgelegt. JU-Chef Tilman Kuban empfiehlt die Wahl von Friedrich Merz.
Merz twitterte prompt, er freue sich über die starke Unterstützung der jungen Generation. Zwar hatte keine Generation, sondern nur die Junge Union abgestimmt und auch von denen nur jeder Fünfte, aber Merz wäre nicht Merz, wenn er das Votum nicht größer machen würde, als es vielleicht ist. Und auch Tilman Kuban denkt groß.
Wir setzen auch darauf, dass alle anderen Parteitagsdelegierten zur Kenntnis nehmen, wen der Parteinachwuchs favorisiert.
Der Parteinachwuchs stellt auf dem Parteitag 100 Delegierte von 1001. Sie sind frei in ihrer Entscheidung. Möglich, dass sich manche am Votum der Jungen Union orientieren. Einigen gefällt der Politikstil von Friedrich Merz nicht. Andere mögen genau das, dass er auch mal poltert, auch gegen die eigenen Leute. Die Abstimmung lief schon, als Merz gegen Merkel und andere aus dem Establishment, wie er es nannte, kräftig austeilte und Verschwörungen bemühte. Ob das Einfluss auf das Ergebnis nahm, lässt sich nicht nachvollziehen. Tilman Kubans Haltung jedenfalls hat das nicht negativ beeinflusst.
Man muss nicht mit jeder Position von Friedrich Merz konform gehen. Und auch ich habe ja nun ihn schon das ein oder andere Mal auch kritisiert. Aber aus meiner Sicht hat diese Abstimmung gezeigt, dass sich die junge Generation wieder mehr Unterscheidbarkeit in der deutschen Politik wünscht.
Das ging klar gegen Merkel. Aber auch das ist keine Überraschung. Die junge Union ist konservativ, sieht die Partei mehr rechts als in der Mitte. Daher will sie Merz und weniger Laschet oder Röttgen. Apropos, Norbert Röttgen sieht das Rennen weiterhin offen. Armin Laschet hielt sich mit einer Bewertung der Gesamtabstimmung zurück. Dass er deutlich noch hinter Röttgen liegt, kann man als eigentliche Überraschung dieses Votums betrachten.
Sabine Henkel war das in Berlin. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, das hat heute ein, wahrlich nicht nur für Norddeutschland, wichtiges Gerichtsurteil gefällt. Der geplante Tunnel unter dem Fehmarnbelt zwischen Deutschland und Dänemark kann demnach gebaut werden. Die 6 Klagen dagegen wurden heute abgewiesen. Aus Leipzig, Silvia Stadler.
Das Urteil ließ an Klarheit nichts zu wünschen übrig. Sämtliche 6 verbliebenen Klagen von Umweltverbänden, Fährunternehmen und der Stadt Fehmarn wurden von den Richtern abgewiesen. Die Verkehrsinfrastruktur zwischen beiden Ländern müsse verbessert werden und der Planfeststellungsbeschluss sei rechtsfehlerfrei, so der vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. Der einzige kleine Schönheitsfehler der Planung, erst im Nachgang entdeckte schützenswerte Riffe auf dem Ostseegrund, soll nun mit einem Ergänzungsverfahren in Angriff genommen werden. Dies könne aber parallel erfolgen und werde nicht zu Verzögerungen führen, sagte nach der Urteilsverkündung Denise Juchem, Sprecherin der dänischen Projektgesellschaft Fehmarn AS.
Wir freuen uns. Wir freuen uns ganz klar über die heutige Entscheidung, weil dadurch Klarheit über den Bau des Fehmarn-Belt-Tunnels auf deutscher Seite besteht. Im Januar beginnen wir mit dem Bau der Tunnelelementfabrik in Rødby. Wir rechnen mit einer Bauzeit von 8,5 Jahren.
Dänemark will den 18 Kilometer langen Absenktunnel zwischen Fehmarn und Puttgarden weitgehend auf eigene Kosten errichten und betreiben. Der kombinierte Straßen- und Eisenbahntunnel soll sich durch Mautgebühren und Schienennutzungsentgelte refinanzieren. Die Richter erklärten, Naturschutzbelange seien in den Plan ausreichend berücksichtigt worden. So sei für den Schutz der Schweinswale vor Baulärm ein Grenzwert festgelegt worden, der deutlich unter dem Quellpegel großer Schiffe liege. Für eventuelle Unterwassersprengungen würden Verfahren vorgehalten, die die Schallausbreitung um 90% reduzieren sollen. Enttäuschung beim Präsidenten des Naturschutzbundes NABU, Jörg Andreas Krüger.
Enttäuscht hat mich tatsächlich, in welcher Klarheit im Prinzip alle Bedenken, die wir über viele, viele Studien und Gutachten im Bereich des Sedimenten Managements im Bereich der Schweinswalbelastungen bei dieser hochbedrohten Kleinwalart, die wir in der Ostsee haben, wie das quasi weggewischt worden ist.
Zu den Klägern hatten auch mehrere Fährunternehmen gehört, die sich durch den Tunnel in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht sahen. Nach der Urteilsverkündung klang das bereits anders. Annette Ustrup-Svensen, Sprecherin von Scandlines.
Wir sind bereit, uns den Konkurrent zu stellen. Wir haben ja noch ganz, ganz viele Jahre, um uns darauf vorzubereiten. Natürlich nicht mit 6 Millionen Passagieren, wie wir normalerweise haben, aber können wir auch mit weniger ein vernünftiges Geschäft machen.
Die Kosten für die Bauanbindung auf deutscher Seite werden bisher auf rund 2 Milliarden Euro geschätzt.
Und auch das gehört zu diesem ereignisreichen ersten Dienstag im November. Es gibt da nämlich einen blau-weißen Fußballclub, der kann am Ende eben doch noch gewinnen. Hätte man kaum noch erwartet. In einem Nachholspiel im DFB-Pokal hat eben Schalke 04 beim Regionalligisten aus Schweinfurt mit 4:1 gewonnen. Na bitte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und dann eine spannende Wahlnacht. Am Mikrofon war Tim Krohn.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.